Müssen wir alle Menschen lieben, mit denen wir verwandt sind? Und bedeutet der Spruch Blut ist dicker als Wasser wirklich das, was du glaubst? In meiner Kolumne im Mai erzähle ich dir, was ich darüber denke. Let's go!
Der Essenzen-Podcast. Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und in meiner monatlichen Kolumne, zu guter Letzt, schreibe und spreche ich über Dinge, die mich gerade beschäftigen und bewegen. Mein Einstieg, kann man sagen, in diesem Monat ist der Spruch Blut ist dicker als Wasser und natürlich ist jedem von uns bewusst, was das bedeutet. Das Problem dabei ist, dass das wahrscheinlich falsch ist. Also zumindest die Interpretation, die du jetzt gerade so im Kopf hast. Und das ist nicht nur falsch, sondern, um ehrlich zu sein, bedeutet der Spruch das genaue Gegenteil von dem, was du wahrscheinlich glaubst und was bis vor nicht allzu langer Zeit ich geglaubt habe. Denn ich habe gedacht, das Sprichwort bedeutet, also Blut ist dicker als Wasser, dass Blutsbande, also sprich Blutsverwandtschaft, eine stärkere Art von Beziehung ist und auch sein sollte als alle anderen Arten von Beziehungen. Dann bin ich jedoch über einen Post in den sozialen Medien gestolpert. Ich weiß nicht mehr, ob das Instagram war oder was anderes. Und da hat jemand behauptet, dass die Herkunft dieser Redensart belegt, dass sie eigentlich genau das Gegenteil meint. Also sprich, dass Beziehungen, die im Laufe des Lebens entstehen oder entstanden sind schon, stärker und wichtiger sein können als Verwandtschaftsverhältnisse. Und jetzt bin ich jemand, der dazu neigt, Dinge, die mich aufmerken lassen und die mir so über den Weg laufen, die jetzt nicht einfach mal so zu glauben, sondern ich bin dann jemand, der das kritisch prüft und hinterfragt. Und ich habe mir also die Zeit genommen und habe ein bisschen recherchiert. Und ja, tatsächlich gibt's eine ganze Menge von Quellen und Hinweisen, die darauf hindeuten, dass der Ursprung dieses Sprichworts zeigt, dass die Bedeutung gerade andersrum ist. Also es gibt grundsätzlich zwei starke Theorien, woher diese Redewendung stammen könnte. Die erste verweist auf einen Ursprung aus der englischen Sprache und der Wortlaut war da oder ist da: The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Übersetzt heißt das so viel wie: das Blut des Bundes, also des Vertrages, ist dicker als das Wasser des Mutterleibs. Und das ist entstanden oder es wurde das erste Mal benutzt im Mittelalter und bezog sich offensichtlich auf die Bedeutung oder die Bande, die geschlossen werden, die Beziehungen, die aufgebaut werden, wenn du gemeinsame Erfahrungen in Abenteuern in Kriegszeiten gemacht hast. Also sprich, wenn du gemeinsam an der Front gekämpft hast, ist es eine intensivere, eine festere Beziehung als die Beziehung zu deiner Mutter, da es jetzt hier sich auf das Fruchtwasser bezieht, aber man könnte sagen auf deine gesamte biologische Verwandtschaft. Krass, oder? Die zweite Theorie ist noch älter oder bezieht sich auf was noch älter ist, nämlich auf das Alte Testament. Und damals in diesen archaischen Zeiten war es üblich, dass wirklich wichtige Verträge mit Tierblut besiegelt worden sind. Und die Aussage laut Altem Testament ist also, dass ein mit Blut geschlossener Vertrag schwerer wiegt als das Fruchtwasser, da sind wir wieder bei Wasser, das uns mit unserer Familie verbindet. Und auch da, also egal welche von den beiden Ursachen jetzt die richtige ist oder welche von den beiden Quellen die richtige ist, auch da ist genau das Gegenteil von dem gemeint, was wir heute so unter dem Spruch verstehen. Ich finde das super spannend, weil man lernt wirklich nie aus, ja. Jetzt, was machen wir denn damit? Ich glaube, jeder von uns kennt so den Onkel oder den Cousin oder die Großtante, die wir nicht wirklich mögen. Und wenn wir uns auf Familienfesten über den Weg laufen, sagt man zwar nett Hallo, macht vielleicht ein klein bisschen Smalltalk, aber im Wesentlichen geht man sich so aus dem Weg. Und ich glaube, das ist auch okay so. Du musst nicht jeden lieben. Das Problem ist, was ist, wenn es um die Person, die du nicht magst, um deine Großmutter geht oder deinen Vater oder vielleicht deine Schwester? Sind wir denn wirklich verpflichtet, jemanden zu lieben, nur weil wir eng mit ihm verwandt sind? Wenn du mal in die Vergangenheit zurückdenkst. Früher war der Zusammenhalt in der Familie eine Frage des Überlebens, weil wenn jemand ausgestoßen wurde und auf sich alleine gestellt war, hat diese Person oft nicht so furchtbar lange überlebt. Deswegen könnte man sagen, wenn du es sehr, sehr nüchtern betrachtest, und das ist fast ein bisschen sarkastisch, aber wenn du es sehr nüchtern betrachtest, war das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Beziehungen in einer Familie so, dass es oft besser war, mit emotionalem Schmerz und vielleicht sogar Missbrauch zu leben, als das körperliche Überleben aufs Spiel zu setzen. Das ist heute Gott sei Dank nicht mehr so, denn nur weil wir vielleicht auf uns alleine gestellt sind, heißt das nicht, dass wir jetzt groß in Gefahr laufen, dass wir deswegen sterben müssen. Das ist für uns gesorgt, wir können für uns sorgen. Also das ist einfach, das hat sich verändert und das ist gut so. Natürlich ist trotzdem niemand gerne alleine, aber wenn wir unser Bedürfnis nach sozialen Kontakten stillen möchten, dann muss das nicht unbedingt die Familie sein. Also ist das, was man über so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende als eine Art Schicksalsgemeinschaft betrachten könnte, nämlich die Familie, die Verwandtschaft, ist inzwischen ein Stück weit optional geworden. Jetzt denkst du dir vielleicht, boah, krasse Aussage. Deswegen möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen, ich bin ein sehr, sehr großer Verfechter der Familie. Ich sehe die Familie als die Keimzelle der Gesellschaft und ich bin der Meinung, es gibt kein besseres Fundament für ein glückliches und erfülltes Leben als stabile Familienbande. Deshalb ist es auch super wichtig, dass du die pflegst oder danach strebst, wenn du sie nicht so hast. Tatsächlich ist es aber in der Realität so, dass das nicht immer so funktioniert, zumindest nicht mit jedem. Und manchmal ist der Preis in Bezug auf unsere emotionale oder psychische Gesundheit einfach zu hoch, wenn wir versuchen, jemand, der uns nicht gut tut, in unserem Leben haben zu wollen. Wenn wir jetzt mal so ein extremes Beispiel nehmen, ist es natürlich offensichtlich, dass ein Kind, das von einem Elternteil körperlich missbraucht worden ist, jedes Recht dazu hat, seinen Peiniger oder seine Peinigerin nicht zu lieben. Das gilt übrigens auch für Menschen, die emotional oder psychisch missbraucht wurden. Also es muss nicht unbedingt jetzt körperlicher Missbrauch stattgefunden haben. Es ist sogar so, und das ist meine persönliche Meinung, dass die Grenze zum Missbrauch nicht überschritten sein muss, um dafür zu sorgen, dass eine herzliche Beziehung zu einem nahen Verwandten schlichtweg nicht möglich ist. Da stellt sich aber auch die Frage, wer definiert denn eigentlich, was die Grenze zum Missbrauch ist? Sprich, wo fängt das eigentlich an? Wenn du selbst in dieser Situation bist, hast du wahrscheinlich auch am eigenen Leib erfahren, also sprich, wenn es da jemanden gibt in deiner Familie, von dem die Gesellschaft quasi von dir erwartet, dass du diese Person liebst und in Ehren hältst. Wenn du das nicht kannst, dann ist das ganz schön quälend, dem inneren und manchmal auch dem äußeren Druck standzuhalten. Weil dann kriegt man manchmal so Sprüche reingereicht wie, oh, jetzt reiß dich doch mal zusammen, es ist schließlich dein Vater oder es ist deine Mutter oder deine Schwester oder dein Bruder. Und ja, das ist ganz schön anstrengend und schmerzhaft, wenn man da in so einem Dilemma steckt. Wenn man das Ganze jetzt mal systemisch betrachtet, also sprich aus Sicht des Familienstellers oder des Familiensystems, dann ist natürlich eine Aussöhnung zwischen den Mitgliedern in einem Familiensystem immer erstrebenswert. So sprich, jeder gelöste Konflikt setzt Energie frei, die vorher gebunden war. Aber ich habe das Gefühl, dass das oft missverstanden wird, denn es geht nicht immer darum, dass man sich dann ausspricht und anschließend schluchzend in den Armen liegt und sich auf alle Ewigkeit lieb habt. Denn manchmal funktioniert das zwar, aber nicht immer. Ich meine, offensichtlich bei Personen, die schon gestorben sind, geht das nicht. Manchmal, und vielleicht ist das gar nicht so selten, wie du denkst, ist das auch bei Verwandten, die noch leben, weder möglich noch nötig. Wenn wir uns auf den Weg der Heilung unserer seelischen Wunden begeben, und du weißt, dass das ein Thema ist, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, dann ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses, dass wir die Verantwortung für alles übernehmen, was wir getan haben, was wir unterlassen haben, aber auch die Verantwortung für alles, was uns zugestoßen ist. Und das ist eine steile Aussage, das gebe ich zu, aber damit meine ich nicht, dass du in irgendeiner Form akzeptieren sollst, dass du selbst dran schuld bist, in Anführungszeichen. Wenn ich sowas sage, meine ich, dass es ausschließlich darum geht, dass du anerkennst, dass das Schlimme geschehen ist, denn du kannst das eh nicht mehr rückgängig machen und du kannst die Verantwortung dafür übernehmen, wie du damit umgehst. Und das Coole ist, in dem Moment, wenn du diese Verantwortung übernimmst, auch für alles Schlimme, was dir in deinem Leben bisher geschehen ist, dann passiert was Fantastisches. Denn wenn du die Verantwortung in der Hand hast, dann gibt's niemanden, nichts auf der Welt und ganz insbesondere nicht die Person, die dich damals verletzt hat, die verhindern kann, dass du deine Wunden heilst. Und das ist schließlich alles, worum es bei diesem Weg geht. Im Außen kann sich das dann natürlich so zeigen, dass tatsächlich eine Versöhnung möglich wird. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass die Person, die dir wehgetan hat, anfängt, dir irgendwann völlig wurscht zu sein. Und ich persönlich finde das auch noch einen immensen Fortschritt. Wichtig ist zu verstehen, dass es einen Teil des Prozesses gibt, der absolut notwendig ist. Und zwar ist das, dass du der Wunde, die du da in dir hast, vielleicht die Ruhe und die Zeit gibst, um heilen zu können. Und mit Ruhe meine ich, je nach persönlicher Situation kann das bedeuten, dass du den Kontakt zu der Person oder den Personen, die dich verletzt haben, auf ein Minimum einschränkst oder sogar ganz einstellst. Und selbstverständlich gilt das auch für Eltern, für Kinder und für Geschwister. Denn, wie schon gesagt, wir haben inzwischen die Freiheit, das zu tun. Die Menschen und die Gesellschaft entwickeln sich offensichtlich immer weiter und momentan ist eine Zeit, wo das unglaublich schnell geht. Das heißt, ganz große Veränderungen, große Transformationen geschehen in einem Tempo, was mir manchmal den Atem raubt. Und in meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Heilung von alten Traumen und Verletzungen ein wesentlicher Teil dieses Veränderungsprozesses ist. Deshalb ist es super wichtig, dass du diesen Aspekt ernst nimmst und auch deinen Beitrag leistest, indem du deine eigenen Verletzungen und Wunden anschaust und das tust, was du kannst, um die Stück für Stück zu heilen. Und stell dir nur mal vor, wie die Welt aussehen würde, wenn immer mehr Menschen ausgeglichener sind, stabiler sind, Stück für Stück ihre sprichwörtlichen roten Knöpfe deaktivieren, also nicht mehr auf Knopfdruck hochgehen. Und vor allem, wenn die vom Ego gesteuerten Machtspielchen auf allen Ebenen ganz langsam beginnen, weniger zu werden und vielleicht sogar stückweise zu verschwinden. Ich fände das eine super coole Sache. Übrigens, ich habe ja zusammen mit der Katrin Remmelberger vom Chiemsee und mit der Anne Callahan von den Indigo Essenzen eine Serie von Essenzenmischungen entwickelt, also die laufen unter Indigo-Essenzen und die Essenzen selbst hat die Anne Callahan beigesteuert, aber ich war so in diesem Prozess mit eingebunden. Das ist die sogenannte Trailblazer Support Serie und das ist für Menschen, die auf ihrer persönlichen Entwicklung den Weg bereiten für andere, also diejenigen, die die Schritte immer mal zuerst gehen, um es damit anderen leichter zu machen, das dann auch zu tun. Und wie gesagt, in dem Prozess der Entwicklung dieser Essenzenmischungsserie hat das Thema Auflösung toxischer Beziehungen sich so stark gezeigt, dass es eine ganz eigene Essenzenmischung für eben dieses Thema gibt. Die hat den Namen Sense of Self Stability und wenn dich das interessiert, dann schau doch mal in die Shownotes, da steht nämlich der Link zu der Essenz in unserem Shop. Und ich kann wirklich sagen, die Essenz ist eine große Hilfe, wenn du gerade in so einem Prozess oder mit so einem Prozess beschäftigt bist. Ja, die Welt ist chaotisch und trotzdem sind wir in der glücklichen Lage, selbst bestimmen zu können, wer zu unserer Seelenfamilie dazugehört und wer nicht. Manchmal braucht es viel Kraft und Mut, sich von Menschen zu trennen, die uns auf Dauer einfach nicht gut tun. Es ist aber lohnenswert. Es ist wirklich sehr, sehr lohnenswert, Beziehungen, die sich nicht mehr unterstützend anfühlen, erstmal zu erkennen, dann auf den Prüfstand zu stellen und schließlich, wenn es keine andere Lösung gibt, auch zu beenden. Egal, um wen es dabei geht. Denn dadurch erhältst du die Freiheit, dass du dich auf die Menschen fokussieren kannst, mit denen du gerne zusammen bist. Und ganz nebenbei erschaffst du auch noch den Raum für neue konstruktive Beziehungen, und zwar konstruktiv für alle Beteiligten. Und ich finde das eine unglaublich wichtige Sache zu tun. In diesem Sinne war's das für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Carsten Sann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen gefallen hat und Sie ihn nützlich finden. Alle erwähnten Essenzen und Produkte finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Website unter www.essenzenladen.de.